Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag, und zu Gast ist die Journalistin und Publizistin Bascha Mika. Willkommen im Studio.
Hallo, guten Tag.
Und Frau Mika, ich habe Ihnen Blumen mitgebracht.
Ach, wie toll. Woher wissen Sie, dass ich so ein Blumenfan bin? Also ich sage ja manchmal natürlich übertrieben, für Blumen könnte ich fast töten.
Hören Sie erst mal.
Weiße Rosen aus Athen.
Stille als Blume.
Sagen wir, komm recht bald wieder. Sagen wir auf Wiedersehen.
Ja, und jetzt können wir auch erklären, warum Sie so verzögert reagiert haben, weil Sie nämlich den Kopfhörer gar nicht aufhatten. Da habe ich natürlich auch gar nicht dran gedacht. Ich bin das schon so gewöhnt, dass Sie den eigentlich aufhaben. Sie wissen, warum Sie die heute bekommen?
Nein, aber dieses Lied ist eigentlich ganz furchtbar. Ich kenne es natürlich noch.
Aber Nana Mouskouri wird morgen 90 Jahre alt.
Wow.
Das ist auch ohne Musik schon eine Leistung, finde ich. 1961 war sie auf Platz 1 der deutschen Hitparade mit diesem Song. Und ich musste feststellen, weil die Meldung natürlich seit Tagen schon durch die Agenturen ploppt, dass selbst die jungen Leute diese Frau noch kennen, sei es durch die Sozialisation der Eltern. Das ist ja auch schon erstaunlich, oder?
Ja, natürlich. Ich kenne sie ja auch, seitdem ich ein Kind bin. Und ich fand ja ihre Stimme schon als Kind immer toll. Und natürlich haben meine Eltern das auch gesungen. Meine Eltern haben sowieso viel gesungen. Und das war halt ein Hit. Damals waren wir gerade relativ frisch in der Bundesrepublik. Und die Musik hat meinen Eltern, glaube ich, wirklich auch viel geholfen in dieser Zeit.
Und die Brücke zur Politik ins Heute, die kriegen wir mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Der hat ihr nämlich gratuliert und gesagt, die Musik hätte ihn sein Leben lang begleitet. Und damit sei dem Schlager dann aber auch schon genug Zeit gewidmet in dieser Sendung. Wir sortieren wie immer politische Themen von Tag und Woche. Bascha Mika im Deutschlandfunk Kultur. Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, das waren die Stationen des Präsidenten Zelensky in den vergangenen Tagen. Und bei denen hat er erneut versucht, seinen Siegesplan vorzustellen. Wobei er weiter nicht so wirklich konkret ist, was das eigentlich heißen soll. Klar ist nur, dass sich die Ukraine die Freigabe von Langstreckenwaffen wünscht, die bis nach Russland reichen und natürlich auch gerne offizielles NATO-Mitglied werden möchte. Beides bleibt aber, Frau Mika, auch nach dieser Reise erstmal nur ein Wunsch. Und deswegen diskutieren wir weiter über die Frage, tut Europa genug für die Ukraine?
Europa tut eine ganze Menge und ich finde es auch völlig richtig, dass Zelensky keine weitreichenden Waffen bekommt, um unmittelbar in Russland anzugreifen. Ich verstehe natürlich auch, warum Zelensky darum wirbt. Klar, aber wenn wir weiter in Europa die Politik verfolgen, und wie gesagt, auch das finde ich richtig, dass sich NATO-Länder nicht unmittelbar in den Krieg einmischen, um nicht eben einen Flächenbrand in Europa auszulösen, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als genau auf diese Waffen zu verzichten. Beziehungsweise sie sind ja zum Teil schon in der Ukraine, aber eben für das ukrainische Militär mit dem Bann belegt, dass sie sie eben nicht zum Angriff in Russland nutzen dürfen.
Sie haben das entscheidende Verb verwendet, angreifen, nämlich, dass die Ukraine damit nicht angreifen soll. Und genau das ist auch die Sorge, die eben mitschwingt. Darum geht es aber eigentlich nicht. Die Ukraine könnte diese weitreichenden Waffen eben zum Angreifen benutzen und nicht nur zur Verteidigung, was aber eigentlich so soll. Das ist die Argumentation, die von offizieller Seite genutzt wird, die aber auch bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen mitgeschwungen ist und eine Rolle gespielt hat. Wir hatten ein Gespräch heute Morgen bei uns im Programm mit Joachim Krause, dem ehemaligen Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik der Uni Kiel. Wir hören mal, was er dazu gesagt hat.
Diese ganze lumpenpazifistische Argumentation, die finde ich langsam wirklich nervig, weil wo wollen diese Leute eigentlich wissen, wie vertrauenswürdig die Ukraine ist? Bisher hat die Ukraine sich an alle Auflagen gehalten, die die Amerikaner und die anderen westlichen Staaten ihnen gemacht haben und haben das eigentlich immer sehr verantwortungsvoll genutzt. Wissen Sie, das sind alles so Argumente aus dem Wahlkampf, die kann man ja nun nicht wirklich ernst nehmen und in der realen Politik umsetzen. Und vor allen Dingen in Amerika, das ist ja das entscheidende Land, ist es wirklich nicht entscheidend, was die Wähler in Thüringen denken.
Frau Mika, da sind auch Sie gemeint mit der pazifistischen Argumentation. Oder fühlen Sie sich nicht angesprochen?
Ach ja? Wollen Sie jetzt alle Leute, die sagen, es braucht auch Friedensverhandlungen und Friedenslösungen, in einen Topf schmeißen?
Na.
Also das finde ich relativ frech, weil zu sagen, man muss die Ukraine unterstützen, man muss aber gleichzeitig auch diplomatisch arbeiten und zwar auf allen Kanälen, wo es irgendwie möglich ist, das ist nicht BSW-Position. Ah,
keine Frage. Aber das stellt ja auch Herr Krause und andere stellen das ja nicht in Frage, dass auch hinter den Kulissen diplomatisch gearbeitet werden soll.
Ja gut, aber was wissen wir denn darüber?
Das ist aber auch, Diplomatie liegt im Sinne der Diplomatie, dass man da meist nicht so viel drüber weiß. Ich sage nur, es geht um diese Argumentation, Verteidigung oder Angreifen, dieses sensible Ding. Es gibt viele Militärexperten, nicht nur Herrn Krause, die im Moment sagen, die Idee, Waffen zu liefern, damit es irgendwie reicht, damit sich die Ukraine gerade verteidigen kann, bringt uns aber auch nicht weiter, wird diesen Krieg unnötig verlängern.
Ja, sicher. Es gibt auch die Friedensforscherin Deitelhoff, die sagt, es wird nicht gehen, ohne dass die Ukraine tatsächlich auf Gebiete verzichtet. Sie sieht das im Moment nicht. Und sie hatte über lange Zeit ja eine andere Position. Also es ist eine extrem schwierige Situation, eine Lösung, wie man vorankommt, wie man Putin dazu bringt, sich auf Friedensverhandlungen einzulassen, hat, glaube ich, niemand. Entschuldigung. Und natürlich haben Sie recht, dass zum Wesen der Diplomatie gehört, dass man es nicht öffentlich austrägt. Aber nichtsdestoweniger habe ich so meine Zweifel, ob diese Kanäle wirklich im vollen Umfang genutzt werden, auch wenn Experten sagen, natürlich redet man und redet man und redet man. Mhm. Aber bisher hat ja alles Gerede überhaupt nichts gebracht. Deswegen bin ich eben auch dafür, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Und dennoch müssen wir aufpassen, dass das Ganze nicht in einer Form eskaliert, die wir einfach nicht wollen können. Und die Ukraine in die NATO aufzunehmen, das ist natürlich Zukunftsmusik. Hm. Und vor allen Dingen müsste man erstmal das Land wieder aufbauen.
Das ist natürlich auch keine Frage, dass auch ich wünsche mir, dass in Sachen Friedensverhandlungen viel passiert. Das wünschen sich viele. Wie gesagt, das können wir nicht richtig beurteilen. Wir können natürlich auch nur spekulieren und müssen uns da so ein bisschen auf Urteile von Experten verlassen, was passieren würde, wenn zum Beispiel Russland diesen Krieg gewinnen würde. Da hat gestern nochmal Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesagt, da müsse man sich aber auch die möglichen Konsequenzen vor Augen führen, nämlich, dass Russland sozusagen die Message erhält, wenn ich nur lang genug dranbleibe und dann kann ich mir nehmen, was ich will. Es wird wieder mehr Flüchtlinge geben, wenn es Gebietsabtretung geben wird. Dann rückt Russland näher an die EU ran. Das muss man natürlich auch sehen.
Ja, aber Frau Major hat seit Ausbruch des Angriffskrieges alles andere als eine friedenspolitische Position vertreten, sondern sie war immer dafür, mit voller militärischer Härte vorzugehen. Und das will ich ihr jetzt nicht unterstellen, aber ich glaube, sie gehört auch zu denjenigen, die gar keine Probleme hätten, wenn die Ukraine eben proaktiv nach Russland reingeht und dort Waffen einsetzt, selbst auf die Gefahr hin, dass dann der Krieg in halb Europa ausbricht.
Letztendlich wird das, was wir jetzt hier diskutieren, auch maßgeblich davon abhängen, wie die USA reagieren wird. Diese Werbetour war ja jetzt letztendlich nur in Anführungsstrichen Ersatztour für das geplatzte Rammstein-Treffen, weil Joe Biden das abgesagt hat.
Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, auch wenn große Teile der deutschen Medien immer so tun, als würde Deutschland einen Alleingang machen, auch in der Verweigerung bestimmter Waffen, zum Beispiel der Taurus-Raketen. Das stimmt natürlich nicht, sondern es gibt bisher weder Frankreich noch Italien, die bereit sind, der Ukraine das Go zu geben in der Richtung.
Und wir sprechen über die politische Nachricht oder eine der großen politischen Nachrichten diese Woche, die betroffen gemacht hat. Und zu der es viele persönliche Reaktionen auch gegeben hat. Kevin Kühnert hat sein Amt als SPD-Generalsekretär aufgegeben. Und zieht sich auch aus dem Bundestag zurück. Das fand ich nochmal so einen richtigen Hinhörer, muss ich sagen, aus gesundheitlichen Gründen. Kevin Kühnert ist 35 Jahre alt, Frau Mika. Wir wollen jetzt nicht über die gesundheitlichen Details philosophieren und beziehungsweise spekulieren, aber dass das Politikerdasein als solches ein hartes Geschäft ist, das kann man vielleicht festhalten. Es war eine überraschende, aber auch sehr klare und ehrliche Nachricht, fand ich. Und es gab in der Folge, wie gesagt, viel Anteilnahme und auch schöne Reaktionen parteiübergreifend. Ihre Gedanken dazu?
Also ich war auch richtig erschrocken, gerade weil Kevin Kühnert noch so jung ist. Und die Reaktion darauf, Sie sagten es ja eben, da hat man langsam so ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Druck auch bei anderen Politikerinnen herrscht und dass sie zum Beispiel diese Personalie mit Kevin Kühnert auch dazu genutzt haben, so ein bisschen einen Einblick zu geben in das, was das Geschäft ausmacht. Und dieses Geschäft ist total brutal und mich stört es wahnsinnig, dass immer so getan wird, als wären alle PolitikerInnen faul, als wären sie ihr Geld nicht wert, als würden sie sozusagen sich ein leichtes Leben machen. Und das Gegenteil ist der Fall. Das sind Menschen, die arbeiten wahnsinnig viel, außer bei der AfD. Die tun tatsächlich nichts und haben auch keine Ahnung.
Lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt.
Das können sie gerne tun, aber davon, ich meine, das kann man ja nach, also das kann man beweisen, dass sie nichts tun und keine Ahnung haben. Gut, aber bei allen anderen Parteien sind es die meisten Abgeordneten, die richtig, richtig viel schuften, die sich wahnsinnig einarbeiten müssen in Themen. Hinzu kommt der öffentliche Druck, ständig unter Beobachtung zu stehen. Die meisten müssen nach Berlin anreisen, wenn es um den Bundestag geht, müssen nach Berlin anreisen, weil sie natürlich in ihrem Wahlkreis leben. Das heißt, sie führen ein Leben, das sehr zerrissen ist, wo sie auf die Familie und den oder die Liebste verzichten müssen. Und dafür wird mir in der Öffentlichkeit für diesen Aspekt der Politik bei aller Kritik und Kontrolle, die gerade wir Journalistinnen an diesem Punkt auch ausüben müssen, dieser Respekt fehlt mir einfach häufig.
Mhm. Müssten auch wir Medien ihn selbst drauf lenken, weil wenn es die Politik tun würde, wäre es vielleicht ein bisschen kontraproduktiv.
Ja, das würde als Schwäche ausgelegt.
Genau. Man hat das ja auch gemerkt, das erinnert mich jetzt an den Rücktritt von Ricarda Lang, die danach ja auch ein Interview gegeben hat und wo der Kollege angedeutet hat, dass sie fast erleichtert schien und auch gesagt hat, dass sie immer das Gefühl hatte, es allen recht machen zu müssen, was in der Politik ja einfach mal schier unmöglich ist.
Das ist völlig unmöglich und bei Ricarda Lang muss man noch sagen, also Politiker und Politikerinnen werden grundsätzlich ja nicht nur von Medien, sondern auch in Social Media auf eine Art und Weise oft angegriffen und angefeindet, vor allen Dingen in Social Media angefeindet. Das ist kaum zum Aushalten. Und wer einmal in seinem Leben wirkliche Hassbotschaften bekommen hat, und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, der weiß, wie tief das geht, wenn man sich nicht ein Stück davon distanziert und möglicherweise auch so einen Panzer anlegt. Und bei Ricarda Lang, sie hat das ja auch selbst gesagt, dass sie sozusagen diesen Persönlichkeitspanzer ein Stück brauchte und das Gefühl hatte, im Job gar nicht so sehr sie selbst zu sein, um eben auch gefeit zu sein vor diesen Angriffen und gleichzeitig auch vor den Ansprüchen. Also ich glaube, wir brauchen da eine andere Kultur. Auch die Parteien brauchen intern, denke ich, an vielen Stellen eine andere Kultur. Denn auch der Konkurrenzkampf, nicht nur gegenüber den politischen Mitbewerbern, sondern auch in der eigenen Partei, ist natürlich auch brutal. Mhm. Und da dreht sich jemand um und dann hat er ein Messer im Rücken, wenn ein Kontrahent das Gefühl hat, ich hätte gerne seinen Job oder seine Position. Und bei dem, was wir im Moment erleben, wie schwierig es ist, auch zum Beispiel auf kommunaler Ebene sich zu engagieren in der Politik und sich da wirklich reinzuhängen, weil eben das Geschäft so hart ist und weil die Angriffe so brutal sind, müssen wir eigentlich unsere PolitikerInnen unterstützen, dass sie ihren Job machen, was nicht heißt, dass wir sie nicht kritisieren dürfen.
Und Stichwort andere Kultur, dabei ist mir jetzt noch ein anderer Gedanke gekommen. Ich habe ja gesagt, es war auch so eine klare, ehrliche Nachricht. Und da habe ich gedacht, ich weiß es nicht, ob es daran liegt, aber Kevin Kühnert ist erst 35. Ich erlebe es auch oft in den Medien, dass diese jüngere Generation so ehrlicher und klarer eben auch über Befindlichkeiten spricht, Probleme, die sie sieht, dass das eigentlich, dass sich da auch was verändert hat, dass man da einfach leichter drüber reden kann.
Ich bin mir da nicht so sicher. Ich würde es mir wünschen. Und vielleicht ist ja Kevin Kühnert tatsächlich auch ein Stück so ein Auslöser dafür. Aber ich glaube, ein einzelnes Ereignis wie dieser Rücktritt wird nicht langen. Dazu müsste die Reflexion und die Selbstreflexion im politischen Feld sehr viel stärker an diesem Punkt greifen, um dann tatsächlich eine andere Kultur zu entwickeln und auch der Öffentlichkeit ganz deutlich zu sagen, wir sind keine Übermenschen. Wir arbeiten 60 Stunden die Woche, aber dass ihr uns dann manchmal als Zombies erlebt, die eben Sprechblasen von sich geben oder eben so einen Persönlichkeitspanzer vor sich hertragen, das liegt auch daran, dass wir so wahnsinnig belastet und überlastet sind.
Augsburg ist unser Thema jetzt. Bei der Stadt fällt mir normalerweise immer zuerst die Puppenkiste ein, Frau Mika. Wie ist das bei Ihnen, Jim Knopf
ich
und Co.?
Ich liebe die Puppenkiste und CSU-Parteitag ist ja auch was Ähnliches.
Das hätte ich jetzt nicht gesagt, aber er steht für eine gewisse Unterhaltsamkeit. Das kann man ihm wirklich nicht absprechen, auch wenn es darum ja eigentlich nicht gehen sollte. Ja, wir haben gestern schon drüber geredet. Es ist der Parteitag, kurz nachdem entschieden worden ist, dass die Union auch im nächsten Bundestagswahlkampf nicht mit Herrn Söder in den Wahlkampf ziehen wird, sondern Friedrich Merz. Und der ist nun heute in München aufgetreten. Unser Bayern-Kori ist Michael Watzke, der hat zugehört. Hallo.
Servus.
War der Empfang denn herzlich oder eher zurückhaltende Höflichkeit?
Der Empfang war herzlich und die Verabschiedung war sogar, ich würde sagen, emotional geradezu. Also ich will nicht übertreiben, aber ich bin jetzt seit knapp 15 Jahren Bayern-Korrespondent des Deutschlandfunks, habe fast alle Parteitage der CSU mitgemacht. Selten habe ich es erlebt, dass ein CDU-Kandidat oder Kanzler so mit so viel positiven Vibes hier begrüßt und auch verabschiedet wurde. Also es hatte auch damit zu tun, dass Merz aus meiner Sicht hier den Ton der Delegierten bei diesem Parteitag getroffen hat. Ich habe mit zwei, drei danach gesprochen und die haben gesagt, ja, sie waren vorher keine Merz-Gegner, aber nach dieser Rede waren sie richtig begeistert.
Und wie hat er das gemacht?
Ja, das ist interessant. Ich hatte vor der Rede noch einen Feuilleton-Beitrag in der Süddeutschen gelesen von einer Redenschreiberin, die Auftritte von Friedrich Merz analysiert hat bisher. Und tatsächlich hat Friedrich Merz ja immer sehr unterschiedliche Auftritte hingelegt und hat sich mit manchen Reden auch seine politische Zukunft, sagen manche, verbaut, weil er eine Rede daneben gehauen hat. Die hier heute, war mein Eindruck, ist ihm gelungen. Von seinem Auftritt, die Art und Weise, und er trägt ja jetzt eine Brille, so wie Markus Söder jetzt ein Schnurrbart trägt, aber das wird es allein nicht gewesen sein. Er hat tatsächlich gelöst gewirkt. Er hatte, die Rede war programmatisch klar strukturiert. Der erste Teil ging vor allem an die Delegierten, ging an das Verhältnis zwischen CDU, CSU und das, was er zu diesem Verhältnis gesagt hat und zu Markus Söder, das hat man ihm abgenommen und das musste ihm, glaube ich, auch Markus Söder abnehmen. Und dann hatte man das Gefühl, wenn Markus Söder ihm jetzt in den Rücken fällt, wenn er diesem Kanzlerkandidaten der Union wieder in den Rücken fällt, wie das damals bei Laschet war, dann hat Markus Söder in seiner eigenen Partei ein Problem. Und das hat Merz auch mit seinem Ton hingekriegt. Und der zweite Teil, das war die Wahlkampfrede. Das war jetzt keine Bierzeltrede, die er hier gehalten hat, aber das war auch schon ein bisschen in die Richtung, wie die Union in diesen Wahlkampf gehen will. Und er hat ganz, ganz klar gesagt, zwei Prioritäten. Einmal der Begriff Freiheit nach innen und außen im Land und das andere die Wirtschaft. Das sind die beiden zentralen Prioritäten bei der Wirtschaft. Da spiele ich mal einen kurzen Absatz aus der Rede von Friedrich Merz ein, denn er hat auf den früheren Bundeskanzler Schröder rekurriert und hat seine Wirtschaftsvision umschrieben. In Kürze klang das so.
Wir brauchen in Deutschland jetzt eine Agenda 2030. Wir müssen eine Agenda aufsetzen für die Fleißigen in unserem Land, für diejenigen, die sich anstrengen, für diejenigen, die es nicht aufgegeben haben, daran zu glauben, dass wir ein starkes Land sind, dass wir große Fähigkeiten haben, dass wir jetzt aber auf den Weg gehen müssen, diese Fähigkeiten auch umzusetzen.
Fleißig und Leistung waren übrigens die zentralen Begriffe in dieser Rede und das hat hier bei der CSU auch sehr, sehr gut funktioniert.
Herr Watzke, ich habe den Eindruck, so wie Sie das schildern, dass die Krönungsmesse, die März vorausgesagt wurde in Augsburg, dass die tatsächlich funktioniert hat.
Ja, ich will nicht zu unkritisch sein, aber wenn das hier die Krönungsmesse war, und es war ja tatsächlich die erste große Rede von Friedrich Merz nach der Entscheidung für ihn als Kanzlerkandidat, jeder hat gewusst oder geahnt, dass es so kommt, aber das war seine erste große Rede und wenn das eine Krönungsmesse war, dann hat er diese Krone aufgesetzt bekommen hier in Augsburg. Er hat am Ende allerdings keine Krone bekommen, sondern ein Ruder. Denn Augsburg ist ja auch eine Ruderstadt. Hier im Lech gibt es viele Olympioniken, die rudern und dann hat ihm die CSU ein Doppelruder, auf dem CDU-CSU stand, geschenkt. Die Geschenke, die die CSU ihrer Schwesterpartei CDU macht, die sind manchmal
vergiftet.
Ja, manchmal sogar zum Fremdschämen, würde ich sagen. Ich habe 15 Jahre das miterlebt, aber dieses Ruder, das hat heute zumindest einigermaßen gepasst.
Einen Punkt müssen wir vielleicht noch ansprechen. Markus Söder hat ja gestern geredet und einen inhaltlichen Punkt nochmal angesprochen. Das war dann vielleicht doch so ein bisschen sticheln oder so seine Position klar machen. Klare Haltung, perspektivisch, was die Union betrifft, keine Koalition mit den Grünen. Hat sich da Friedrich Merz in irgendeiner Weise zu artikuliert heute? Es gab ja schon ein bisschen Unmut auch innerhalb der CSU.
Absolut, den hat man davor auch bemerkt, denn Manfred Weber, der CSU-Europapolitiker, hat sich da ja nochmal anders positioniert als Markus Söder. Und Friedrich Merz hat das auf eine Weise gelöst, wie er es eigentlich schon in der Vergangenheit getan hat. Heute hat er es nochmal deutlicher gesagt. Er hat gesagt, mit einem kleinen Akzent, einem anderen Wort, er hat gesagt, mit diesen Grünen ist für ihn und für die Union keine Koalition denkbar. Das lässt ihm natürlich dann den Ausweg, den Markus Söder so nicht hätte, weil Markus Söder hat sich ja festgelegt. Und so kann man halt sagen, die Grünen sind jetzt nicht mehr die Grünen nach der nächsten Wahl, die sie in der Regierung waren. Und Friedrich Merz hat es auch begründet. Er hat gesagt, ich will mich nicht an die SPD ketten, an eine Partei, die dann der einzige in Frage kommende Koalitionspartner nach einer Wahl und nach einem möglichen Wahlsieg ist. Und deshalb aus strategischen und taktischen Gründen ist es sinnvoll, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Das war Friedrich Merz Satz. Wir müssen unseren Wahlkampf führen. Und so ist die CDU und die CSU da rausgekommen, ohne einen zu großen Dissens. Ob der jetzt in der Zukunft noch kommt, das kann keiner wissen. Aber so hat man sich heute erstmal geeinigt und ist nach vorne gegangen.
Michael Watzke vom CSU-Parteitag aus Augsburg. Vielen Dank erstmal. Ja, und Bascha Mika, noch eine Frage dazu. Diese Totalabsage von Markus Söder an die Grünen, das war wieder Söder himself, oder?
Natürlich. Und mich macht es fassungslos. Eine Brandmauer gegenüber den Grünen? Ich meine, müssen demokratische Parteien vielleicht zusammenarbeiten? Die Brandmauer gehört ganz woanders hin.
Obwohl das ein großes Wort ist, Brandmauer in dem Fall, aber man kann es natürlich so deuten. Aber da wollte er dann eben wahrscheinlich nochmal seinen Punkt setzen. Ist ihm nicht gelungen, halten wir fest. Wir kommen zu der Rubrik, was Sie geärgert hat. Ich muss sagen, als ich den Titel las, es hat mich nicht wirklich gewundert, Frau Mika. Eine neue Studie von ProQuote Medien, die eine qualitative Untersuchung gemacht hat, was Frauen am Aufstieg in den Medien hindert. Titel ist Führungsfrauen in den Medien, der harte Weg nach oben. Kein neues Thema, muss man sagen, aber offenbar immer wieder neu auf dem Tisch.
Ja, es muss auch wieder immer wieder auf den Tisch, denn die Verhältnisse verändern sich nur in Minischritten. Also gegen den Veränderungsdruck, der da herrscht, ist eine Schnecke ein Maserati. Also es ist, ich bin seit 25 Jahren im Job oder länger und mache habe natürlich auch viel Erfahrung als Chefredakteurin von zwei Blättern. Und man würde doch denken, in dieser Zeit müsste sich wahnsinnig viel ändern. Hat es aber nicht. Also ProQuote Medien schreibt völlig zu Recht, der Journalismus in Deutschland ist noch immer überwiegend männlich, weiß, heterosexuell und geprägt von einer westdeutschen Perspektive. Und in Führungspositionen zeigt sich dieses Ungleichgewicht besonders deutlich. Das heißt, das, was ich zu Beginn meiner journalistischen Laufbahn erfahren habe, daran hat sich kaum was geändert.
Die Frage ist natürlich, und das weiß ich nicht, ob die Studie das hergibt, kann man untersuchen, woran es liegt. Liegt es wirklich daran, dass Männer auch wirklich verhindern, dass Frauen aufsteigen? Oder, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann, dass Frauen sich selbst verhindern?
Man muss es von beiden Seiten betrachten. Also das ist eine qualitative Studie. Also ProQuote Medien hat auch quantitative gemacht, wo gezählt wurde. Und dabei ist eben zum Beispiel rausgekommen, dass in deutschen Redaktionen sogenannte Frauenmachtanteile, also die unterschiedlichen Führungspositionen von Frauen, nur etwas über 30% betragen. Und dass es zum Beispiel in Regionalzeitungen ganz besonders brutal ist. Nur 13%, das muss man sich mal vorstellen. Das ist die quantitative Seite und die ist natürlich übel. Das liegt aber dann auch qualitativ, und darauf schaut die Studie, an unterschiedlichen Dingen. Das liegt zum einen an den Strukturen, die sich eben wahnsinnig langsam verändern, in die sowohl Männer als auch Frauen im Journalismus hineinkommen und beiden diesen Zwängen ausgesetzt sind. Nur Männer haben die Macht in diesen Strukturen und deswegen ist es natürlich wichtig, dass natürlich auch von männlicher Seite dieser Veränderungswillen da ist. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass diese männlich geprägte Arbeitswelt in den Medien Frauen eben auch selbst daran hindert, so proaktiv zu werden und zu sagen, ich will jetzt diesen Chefinnenposten. Also mit anderen Worten, es braucht von beiden Seiten die Veränderung, hauptsächlich von den Strukturen, von den Medienhäusern. Die Unternehmenskultur muss sich ändern, müssen sich natürlich auch die männlichen Kollegen ändern. Und Frauen müssen ihren Teil dazu beitragen.
Ein Gedanke, der mir eigentlich bisher bei dem Thema noch gar nicht gekommen ist, jetzt aber gerade, weil Sie Macht ansprechen. Genau, Führungspositionen sind natürlich auch immer ein Stück weit Macht und gerade im Journalismus. Aber dann glaube ich auch, Sie werden es mir bestätigen oder nicht, in der Führungsposition ein bisschen weniger Kreativität, zumindest was das Journalistische dann betrifft. Und gerade das schätzen aber ja auch viele an diesem Job und Frauen, denen haftet ja auch das Adjektiv an, dass sie ein bisschen kreativer unterwegs sind. Vielleicht sind die auch gar nicht so versessen auf diese Machtposition, sondern möchten lieber kreativ-journalistisch arbeiten.
Sie möchten inhaltlich arbeiten. Genau. Das kenne ich sehr gut aus Redaktionen, dass Frauen eben sagen, ich möchte lieber schreiben oder ich möchte lieber Filme machen oder im Radio meine Sendungen
nicht so viel delegieren.
Ganz genau, und möchte nicht so viel Personalpolitik oder sonst etwas machen. Aber ich finde, das ist eine falsche Haltung. Nicht, weil das andere nicht toll ist. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich war lange Reporterin und das ist ein schöner Job. Aber entscheiden kann man eben nur, wenn man die Macht hat. Und es geht ja nicht darum zu sagen, Frauen sind die besseren Journalistinnen, sondern wir wollen doch mit Journalismus die Welt beschreiben, erklären, Gemengelagen kommentieren und unseren Blick auf die Welt deutlich machen. Und Frauen haben einfach aufgrund ihrer immer noch anderen Sozialisation und Erfahrung als Männer, haben einen anderen Blick auf die Welt. Und wenn wir diese Welt vollständig beschreiben wollen, dann braucht es diesen Blick. Und zwar auch nicht nur von Frauen, sondern auch von anderen marginalisierten Gruppen wie Menschen mit Migrationshintergrund oder queere Menschen oder sonst etwas. Das alles gehört in den Journalismus und in die Führungsposition.
Wir reden über die Integration von Flüchtlingen. Da gibt es jetzt neue Nachrichten. Der Präsident des Deutschen Städtetages, man wundert sich, sagt, für die Integration von Flüchtlingen sind Integrationskurse wichtig. Ja, das ist jetzt eine Weisheit, da brauchen wir ihn wahrscheinlich nicht für. Nur, dass die Mittel im Bundeshaushalt für 2025 um die Hälfte gekürzt werden, Frau Mika, nur noch 500 Millionen statt 1,1 Milliarden Euro in diesem Jahr. Können Sie das irgendwie nachvollziehen?
Sowas macht mich fassungslos. Was für eine, also wenn es diese Entscheidung tatsächlich gibt, kann man nur sagen, wie absurd, wie absurd. Das ist so, als würde man auf ein brennendes Haus schauen und gleichzeitig sagen, ach, wir lassen mal die Hälfte der Feuerwehr nicht ausrücken und dann soll das Haus rustig weiter brennen. Und damit meine ich jetzt mit brennen, meine ich jetzt nicht, dass das an den Geflüchteten liegt, sondern das Thema Integration wird ausgeschlachtet auf eine üble Art und Weise. Und wie kann man dagegen steuern? Indem man zeigt, dass sich Menschen, die hier ankommen, weil sie vor Hunger, vor Krieg, vor Entrechtung fliehen, dass die hier auch ankommen können und wir sie dabei unterstützen. Und was will man damit erreichen? Will man damit beweisen, dass sie sich gar nicht integrieren können, indem man ihnen die Unterstützung versagt?
Ich versuche es aus der Sicht des Finanzministers. Alle Bereiche brauchen Geld, es muss irgendwie verteilt werden. Wo nicht mehr Geld da ist, kann auch nicht mehr ausgegeben werden.
Ja, es geht immer, und das sagt der Finanzminister ja auch, es geht immer um die Frage der Verteilung. Und dann müssen wir einfach Prioritäten setzen. Und meiner Meinung nach ist das Thema Migration, Geflüchtete, überhaupt kein prioritäres Thema in dem Sinne, dass man dieses Problem nicht konstruktiv angehen könnte. Stattdessen werden die Grenzen zugemacht und Europa glaubt, vor allen Dingen auch Deutschland glaubt, ganz im Sinne der AfD, wir könnten uns abschotten und inzwischen rennen fast alle Parteien dem hinterher.
Mhm. Obwohl ich finde, man sollte das eine mit dem anderen, also die Grenzen jetzt nicht mit dem anderen vermischen, aber Stichwort AfD, da kommt einem auch schnell natürlich die etwas schwierige Stimmung in der Gesellschaft. Man könnte das Ganze auch als politisches Signal verstehen an Teile der Gesellschaft, die eh schon meinen, Deutschland gibt so viel Geld aus für Geflüchtete.
Naja, aber wieso sagen Sie, man kann das nicht vermischen? Natürlich muss man das im Zusammenhang sehen. Denn die ganze Stimmung, die sich gegen geflüchtete Menschen richtet, die hier ankommen, das ist doch das Signal für Sie. Ihr könnt hier, wenn ihr es denn schafft, die Grenzen zu überwinden und tatsächlich ein Recht auf Asyl habt, glaubt gar nicht, dass ihr hier unterstützt wird. Auch das ist doch ein Signal. Und das ist eine völlig, ich finde es auch gesellschaftspolitisch so gefährlich, weil was sollen denn Menschen machen, die hier ankommen und fremdeln?
Ja, ja, keine Frage. Also es ist schwierig nachzuvollziehen, dass Sprachkurse abgeschafft werden, unter anderem, was ja ein großer Teil der Integration ist.
Und dann heißt es aber immer, sie sollen die deutsche Kultur, deutsche Leitkultur. Das heißt es auf der anderen Seite. Was soll der Quatsch?
Ich wollte nur sagen, aber das können wir jetzt auch nicht weiter diskutieren, dass das eine mit dem anderen nicht vermischt. Dass natürlich, wenn Sie sagen, Grenzen abgeschottet, wenn die offen bleiben, das wird die Argumentation sein, dann brauchen wir noch mehr Geld, um die Leute zu integrieren. Wir können nicht alle integrieren. Das, was groß diskutiert wird, ist ein anderes Thema, das andere große. Dass das hier schwierig nachzuvollziehen ist, ich habe es nur versucht. Frau Mika, die Stunde ist schon wieder vorbei. Mit Musik haben wir angefangen und ich habe Sie gerade gefragt, womit hören wir jetzt auf? Und Sie, natürlich mit dem Friedensnobelpreis.
Ja, weil ich finde, das ist eine großartige Entscheidung, die japanische Initiative gegen Atomwaffen zu ehren. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir sind in einer Zeit, wo manche Politiker und Sicherheitsexperten und leider Gottes auch manche Medienleute Atomwaffen als Teil einer realpolitischen Strategie betrachten. Und das Nobelpreiskomitee macht ganz deutlich, nein, mit diesen Preisträgern, die sich seit vielen Jahrzehnten engagieren und wo die Opfer des Atomwaffenabwurfs im Zweiten Weltkrieg vertreten waren, die das gegründet haben, ist das ein ganz deutliches Zeichen. Atomwaffen sind ein No-Go.
Schöner Schlusspunkt für diese Sendung, Bascha Mika. Vielen Dank für den Besuch. Sie sagen ja gar nichts mehr.
Ach so, ich wollte auf Wiedersehen sagen.
Dürfen Sie.
Tschüss, tschüss.